Polish Radio External Service.
To Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Dingser. Hallo und herzlich willkommen. Im Streit um die Staatssubventionen für die PiS spielt Finanzminister Domański den Ball wieder an die staatliche Wahlkommission zurück. Und was die westlichen Staaten im Kontext des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine meistens über die Staaten Mittel- und Osteuropas nicht verstehen. Mehr zu diesen Themen heute im Infoteil. Außerdem blicken wir heute auch zu ihrem 228. Entstehungstag zurück auf die bewegte und symbolträchtige Geschichte der polnischen Legionen. Wir wünschen Ihnen eine interessante halbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen: Treffen in Ramstein, letzte Beratungen zur Ukraine vor Trumps Amtsantritt und internationaler Haftbefehl. Staatspräsident Duda fordert Ausnahme für Netanyahu. Heute findet auf der US-Militärbasis Ramstein in Deutschland die letzte Sitzung der Kontaktgruppe zur Unterstützung der Ukraine statt, bevor Donald Trump das Amt des US-Präsidenten übernimmt. Vertreter von fast 50 Staaten beraten über die militärische Hilfe für die Ukraine im Kampf gegen die russische Invasion. Polen wird von Verteidigungsminister und Vizepremier Władysław Kosiniak-Kamysz vertreten. Trumps wiederholter Kritik an der Unterstützung für Kiew hat die NATO die Koordination der Waffenlieferungen übernommen. Damit liegt die Verantwortung für die militärische Unterstützung nicht mehr allein bei den USA, sondern bei der NATO. Wie sich die amerikanische Rolle unter der neuen Regierung entwickeln wird, bleibt jedoch unklar. Finanzminister Andrzej Domański hat die staatliche Wahlkommission PKW aufgefordert, Unklarheiten zu ihrem Beschluss über Subventionen für die Partei Recht und Gerechtigkeit PiS zu klären. Hintergrund ist die Entscheidung der PKW, den Finanzbericht der PiS für die Parlamentswahlen 2023 zunächst abzulehnen, was den Verlust staatlicher Subventionen bedeutet hätte. Einem Urteil des Obersten Gerichtshofs folgend hat die PKW den Bericht am 30. Dezember in einem Beschluss dann zwar einerseits angenommen, andererseits jedoch gleichzeitig erklärt, dass sie keine Stellung zum Status der entscheidenden Gerichtsinstanz nehme. Die Regierung und ein Teil der Richter sowie Justizexperten erkennen die Kammer des Obersten Gerichtshofs, die das Urteil gefällt hat, nicht als unabhängiges Gericht an. Der Beschluss der PKW sei in sich widersprüchlich, wie das Finanzministerium kritisierte. Eine solche Situation ist ohne Präzedenzfall in der bisherigen Verwaltungspraxis, heißt es in der Mitteilung. Die PiS fordert unterdessen die sofortige Auszahlung der Subventionen und beschuldigt den Finanzminister absichtlich zu verzögern. Staatspräsident Andrzej Duda hat gefordert, dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu trotz eines internationalen Haftbefehls die Teilnahme an den Gedenkfeiern zum 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz-Birkenau zu ermöglichen. Die Leiterin der Präsidialkanzlei Małgorzata Paprocka erklärte gegenüber Medien, der außergewöhnliche Charakter der Veranstaltung rechtfertige eine Ausnahme. Netanyahu steht wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen im Gazastreifen unter Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs. Polen hat das Statut des Gerichtshofs unterzeichnet und wäre rechtlich verpflichtet, den Haftbefehl auszuführen. Die Regierung hat den Vorstoß des Staatspräsidenten zunächst nicht kommentiert, da nichts darauf hinweist, dass Netanyahu eine Reise nach Polen plant. Am 9. Januar 1797, vor genau 228 Jahren, hat General Jan Henryk Dąbrowski die polnischen Legionen in Italien gegründet, die zu einem wichtigen Symbol des polnischen Unabhängigkeitskampfes wurden. Die Legionen kämpften an der Seite französischer und italienischer Truppen unter Napoleon Bonaparte und setzten sich für die Wiederherstellung Polens ein. Die Legionen führten soziale und militärische Reformen ein, wie die Abschaffung von Körperstrafen und Bildungsprogramme für Soldaten. Freimenschen sind Brüder, war das Leitmotto der Einheit, die bis 1807 bestand und zahlreiche Soldaten für künftige polnische Aufstände ausbildete. Das Vermächtnis der Legionen lebte weiter, insbesondere durch den Mazurek Dąbrowskiego, der 1927 zur polnischen Nationalhymne wurde. Mehr zu den Legionen erfahren Sie später in der Sendung. Soweit die Meldungen des Polnischen Rundfunks. Nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine sei eine Reihe von Allianzen entstanden, die aus Ländern bestanden, die in ihrer Geschichte von der Landkarte verschwunden waren. Eine Erfahrung, die für die westeuropäischen Länder völlig unverständlich gewesen sei, sagt Buchautor Dr. Jarosław Kujisz. Und Torhüter Stenzel bekommt eine weitere Chance, sich bei Barca zu beweisen. Mehr dazu in der Presseschau mit Jakub Kukler.
In der Tageszeitung Dziennik Gazeta Prawna spricht Piotr Nowak mit Dr. Jarosław Kujsz, dem Autor eines Buches, das von der renommierten Zeitschrift Foreign Affairs in die engere Wahl für The Best Books 2024 genommen wurde. Unabhängig davon, wer an der Macht ist, teilen die Polen die Überzeugung, dass unsere Souveränität bedroht ist, sagt Kujsz. Dies sei vor allem auf die historische Erfahrung zurückzuführen. Unser Land sei schon mehrmals von der europäischen Landkarte verschwunden. Dieses Phänomen, von der Landkarte verschwunden zu sein, teilen alle Länder der Region, sagt der Autor. Als in der Ukraine der Krieg ausgebrochen sei, sei es eine außergewöhnliche Erfahrung, wie die Länder entsprechend den Erfahrungen aus ihrer eigenen Geschichte reagiert hätten. Dadurch sei eine Reihe von Allianzen entstanden, die aus Ländern bestanden, die von der Landkarte verschwunden waren, was für die westeuropäischen Länder völlig unverständlich gewesen sei, sagt Kujsz. Wenn ein Land von der Landkarte verschwindet, geschehen schreckliche Dinge. Es sind blutige, traumatische Ereignisse, die eng mit dem Zusammenbruch verbunden sind. Dieses Trauma bleibt in unseren Geschichten. Wir blicken durch diese Brille in die Zukunft und beurteilen aus dieser Perspektive beispielsweise, ob es sich für uns lohnt, in die Armee zu investieren, lesen wir weiter. Wie wird nun Polen in der Welt bewertet, fragt die Zeitung. Wie Kujsz bewertet, seien wir zurück auf den Titelseiten. Dies sei ein Prozess. Wir würden Interesse wecken als ein Land, das wirtschaftlich unglaublich gewachsen sei. Und wir hätten diesen Erfolg als ein Land mit ununterbrochenem BIP-Wachstum nicht verspielt. Das zweite Bindeglied sei der Krieg in der Ukraine, der zu einem Zusammentreffen von Umständen geführt hatte, die das Gewicht der gesamten Europäischen Union und der europäischen Politik auf Mittel- und Osteuropa verlagert haben, sagt Jarosław Kujsz im Gespräch mit Dziennik Gazeta Prawna. Nach dem Spiel im Königspokal gegen Barbastro haben die Fans von Wojciech Szczęsny befürchtet, dass der polnische Torhüter auf eine weitere Spielchance wird warten müssen, schreibt Super Express in seinem Sportteil. Aber schon im Halbfinale des spanischen Superpokals habe Szczęsny in der Startformation gestanden. Der Grund dafür sei die Strafe, die Hansi Flick Iñaki Peña auferlegt habe. Die Presse habe erfahren, dass der spanische Torhüter zu spät zur Besprechung gekommen sei, wofür er die Strafe zahlen musste. Das Debüt von Wojciech Szczęsny in den Farben Barcelonas habe für den polnischen Torhüter ganz gut geendet, was angesichts des Niveaus des Gegners aus Barbastro fast sicher gewesen sei. Doch in den letzten Minuten des Spiels hätte ein Missverständnis zwischen Szczęsny und einem der Verteidiger mit einer Katastrophe enden können. Trotzdem könne die Leistung des ehemaligen polnischen Nationalspielers als sehr gut bewertet werden. Dennoch hätten viele Fans damit gerechnet, dass Iñaki Peña in der Begegnung Athletic FC Barcelona im spanischen Superpokal zwischen dem Pfosten stehen würde. Trainer Flick sei aber dafür bekannt, dass er sich an Regeln und Ordnung hält. Und infolge der Verspätung von Peña habe er sofort Wojciech Szczęsny ins Tor gestellt. Für den Polen sei dies die ideale Gelegenheit, gegen einen weitaus besseren Gegner als Barbastro eine gute Leistung zu zeigen. So Super Express, soweit auch die Presseschau.
Danke Kuba, die Nachricht und die Presseschau finden Sie auch unter auslandsdienst.pl. Heute vergehen genau 228 Jahre seit der Gründung der polnischen Legionen, die zu einem wichtigen Instrument und Symbol für den polnischen Unabhängigkeitskampf geworden sind. Ihre Geschichte ist unzertrennlich mit der Napoleon Bonapartes verbunden. Über Napoleons Kriege, die polnischen Legionen und die Polenfrage sprechen Joachim Cicierski und Historiker Janusz Titzner. Unsere Geschichte beginnt mit der dritten und letzten Teilung Polens 1795.
Am 25. November 1795 dankte der letzte polnische König Stanisław August Poniatowski zugunsten der russischen Zarin Katharina II. Ab. So sah es aus, das Finis Polonie, das Ende Polens.
Zugleich war es aber ein schwieriger Neuanfang. Wie ein Magnet zog Frankreich polnische Immigranten und Flüchtlinge an. Ihr Idol wurde vor allem General Napoleon Bonaparte, der in Norditalien der Teilungsmacht Österreich aufsehenerregende Niederlagen beibrachte. Dorthin auch schickten die Pariser Behörden General Henryk Dąbrowski, seinen Kollegen Karol Kniaziewicz und Dutzende anderer polnischer Offiziere.
Ich glaube, sehr geehrter Herr Cicielski, dass wir an dieser Stelle unbedingt ein paar Worte über General Henryk Dąbrowski sagen sollten. Er ist es, der im Kehrreim unserer Nationalhymne vorkommt. Marsch, Marsch, Dąbrowski, nach Polen von Italiens Erde. Unter deiner Führung werden wir mit der Nation eins werden.
Das war die kleine deutsche Premiere der polnischen Nationalhymne, meine Damen und Herren. Ja, Henryk Dąbrowski stammte aus einer Kleinadelsfamilie, geboren 1755 in der Nähe von Krakow. Sein Vater war auch ein Militär, der 1766, da war der Sohn 11, in die sächsische Armee in Dresden eintrat. Das war in der Zeit, als der Sachse August der dritte König von Polen war. Nichts Ungewöhnliches. Sachsen und Polen waren in einer Personalunion und viele polnische Militärs ließen sich von der sächsischen Armee anwerben. Henryk Dąbrowski wurde mit 16 sächsischer Fähnrich und verbrachte die nächsten 21 Jahre fast ausschließlich in einer deutschen Umgebung, sprach am Ende kaum Polnisch. Dennoch folgte er 1792 mit vielen anderen Polenkollegen dem Ruf in die Armee, des sich zum letzten Mal gegen die Teilungen aufbäumenden Polens einzutreten. Vom Oberst zum General befördert, kämpfte er sehr tapfer gegen die Russen bei Warschau und schlug sich bald nach der dritten Teilung Polens nach Paris durch. Von dort schickte man ihn weiter nach Mailand. Am 4. Dezember 1796 stand er zum ersten Mal vor dem damals 27-jährigen General Napoleon Bonaparte.
Ja, ich denke, mit Dąbrowski konnten die polnischen Legionen wahrlich keinen besseren Kommandeur finden.
Der glühende polnische Patriot Dąbrowski, der lange Zeit besser Deutsch als Polnisch sprach, verband in seinem Charakter die bewährten deutschen Sekundärtugenden. Fleiß, Beharrlichkeit, Verbindlichkeit, methodisches Vorgehen mit einem unglaublichen Improvisations- und Organisationstalent, viel Charisma und einer einnehmenden Gradlinigkeit, die seine Umgebung in seinen Bann zog. Und er beherrschte das militärische Handwerk sehr gut.
Als die beiden sich trafen, hatte Napoleon damals wenig Ahnung von Polen, nicht wahr?
Ja, er traf bis dahin einige wenige Polen. Kurz bevor Dąbrowski zu ihm kam, machte er Hauptmann Józef Sułkowski zu seinem Adjutanten. Sułkowski schlug sich tapfer gegen die Russen in Polen, kam einige Monate vor Dąbrowski in Italien an und trat direkt in die französische Armee ein. Sułkowskis Wagemut im Felde machte Napoleon auf ihn aufmerksam. Erst von Sułkowski erfuhr Napoleon viel über Polen. Sułkowski übersetzte auch das erste Gespräch Napoleons mit Dąbrowski, der kein Französisch sprach. Mit Sułkowski verband Napoleon fast schon eine Freundschaft, kann man sagen. Er war untröstlich, als er im Oktober 1798 während des ägyptischen Feldzuges in Kairo erfuhr, dass sein Adjutant Sułkowski in einem Hinterhalt der Einheimischen ums Leben gekommen ist. Im heutigen Italien kämpften die Franzosen zu jener Zeit erbittert gegen Österreich, eine der Teilungsmächte Polens. Einen italienischen Staat gab es damals noch nicht, sondern Kleinstaaten. Alba, Ancona, Ligurien, das Königreich Neapel, Parma, Venedig und einige mehr. Dazu gehörte auch die durch den französischen Revolutionsexport errichtete italienische Tochterrepublik Frankreichs, die Cisalpinische Republik, die sich etwa vom Mailand und Bergamo bis nach Ravenna erstreckte. Im Grunde war es ein anderer Name für die Lombardei. Mit der Cisalpinischen Republik schloss General Dąbrowski im Januar 1797 einen Vertrag über die Bildung einer polnischen Legion, die bald schon 7000 Mann zählen sollte.
Ja, und natürlich fehlte es an allem. An Uniformen, Schuhen, Waffen, Unterkünften. Und wahrscheinlich bereuten oft die Franzosen und die Italiener insgeheim, Dąbrowski zum Oberkommandierenden der Legion gemacht zu haben. Denn er ließ nicht locker, bis er bekam, was er brauchte. brauchte. Die Soldaten waren polnische Flüchtlinge, aber vor allem gefangen genommene Polen, die die Österreicher in ihrem polnischen Teilungsgebiet zwischen Kraków und Lwów, das sie Galizien nannten, eingezogen haben. Was Dąbrowski vorschwebte, war auf keinen Fall eine Söldnertruppe, sondern eine für damalige Zeiten moderne Bürgerarmee. Nicht-Adelige konnten in den Offiziersstand befördert werden, Analphabeten mussten schreiben, lesen und die Grundzüge der polnischen Geschichte und Geografie lernen, die körperliche Züchtigung als Strafe wurde untersagt. Es war eine sehr motivierte, stolze Truppe, ganz nach dem Motto Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.
Und Napoleon?
Napoleon hatte natürlich ganz andere Ziele vor Augen, den militärischen Sieg in Italien und seine politischen Pläne, die immer gewagter wurden. Er wollte die Republik durch seine Alleinherrschaft ablösen, was ihm ja auch im Dezember 1804 endgültig gelang, als er sich zum Kaiser der Franzosen krönte. Er hegte durchaus Sympathie für die Sache Polens, aber wichtig war sie ihm ganz bestimmt nicht. Die schlagfertige, disziplinierte polnische Legion war für ihn ein brauchbares militärisches Werkzeug. Immer wieder belohnte er die Polen mit vagen Versprechungen, schmeichelte ihrem ritterlichen Sinn. Als ihm aber zu Ohren kam, die Polen hegen Pläne, über den türkischen Balkan nach Ungarn zu gelangen und von dort gemeinsam mit den rebellischen Ungarn das Feuer des antiösterreichischen Aufstandes bis nach Galizien zu tragen, bezeugte er zwar dem wagemutigen Plan seinen Respekt, aber das war's dann auch.
Napoleons Krieg in Italien dauerte 4 Jahre lang. Einmal, von April 1797 an, wurde er durch einen Friedensvertrag für etwa 8 Monate unterbrochen. Dann ging es weiter, bis im Februar 1801 die Österreicher sich in Italien ein zweites Mal geschlagen geben mussten. Das Blutzoll der Polen in Italien war hoch. Von den ursprünglich 7000 Soldaten waren am Ende, also 1801, 4200 tot oder kampfunfähig durch schwere Verwundungen.
Ja, es gab leider auch andere Unerfreulichkeiten.
Ja, eine Kompanie polnischer Soldaten wurde zum Beispiel im Januar 1798 abkommandiert, zusammen mit den Franzosen Venedig zu räumen, bevor die Stadt an die Österreicher übergeben wurde. Räumen bedeutete die Fortschaffung aller Schiffe, Kanonen, aller Vorräte, auch der Markuslöwen, die Zerstörung des Bucentaur, also des vergoldeten Staatsschiffes der Dogen von Venedig. Aufgebrachte Bürger Venedigs mussten in Schach gehalten werden. Polnische Offiziere protestierten, die Mannschaften wollten nicht so recht. Der polnische Kommandeur der Abteilung, Oberst Józef Chłopicki, schrieb später, Zitat, es war nur widerlich. Genauso unerfreulich war die Teilnahme an der Bekämpfung des Bauernaufstandes in der Partenopäischen Republik, einer weiteren kurzlebigen von den Franzosen geschaffenen Tochterrepublik um Neapel. Sofort nachdem dieses sonderbare politische Gebilde mit Hilfe der britischen Flotte unter Admiral Nelson beseitigt worden war, begannen wiederum die Königstreuen, die Republikaner zu Hunderten abzuschlachten. Aber da waren die Franzosen und die Polen längst abgezogen.
Ja, wo Sie das alles schon so aufzählen, sollten wir auch nicht die schlimme Erfahrung von Mantua ausklammern.
Ende Juli 1799 ergab der französische General Froissart Latour den Österreichern die Festung Mantua nach 4 Monaten. Belagerung. Froissart Latour verheimlichte vor den Polen, dass er der Forderung der Österreicher zugestimmt habe, dass alle Polen, die einst in der österreichischen Armee gedient haben, nicht als Gefangene angesehen, sondern als Deserteure vor österreichische Kriegsgerichte gestellt werden sollen. Die am Schluss aus der Festung herauskommenden Polen, es waren immerhin 1600 Mann, wurden von den Österreichern umstellt. Von Standgerichten zu Züchtigungen verurteilt, hat man sie wieder in die österreichische Armee gesteckt. Der Legionär und Schriftsteller Cyprian Godebski, dem es in Mantua gelang, davonzukommen, schrieb später, da merkten wir, was es heißt, für eine fremde Sache zu kämpfen.
Naja, der Redlichkeit halber sollten wir zufügen, dass Napoleon Fossac Latour dafür den Generalsrang aberkannt und ihm lebenslang verboten hat, die französische Uniform zu tragen, immerhin.
Die polnische Legion in Italien war nicht die einzige.
Nein, im September 1799 beschloss das Direktorium in Paris.
Ja, und das Direktorium, ein fünfköpfiges Kollegialorgan, und das sollten wir nur kurz verständnishalber einfügen, war seit Oktober 1795 die letzte Regierungsform der französischen Revolution, entstanden nach dem Sturz und der Hinrichtung Robespierres. 7 solcher Kabinette gab es insgesamt. Napoleon stürzte das 7. Direktorium in einem Staatsstreich im November 1799 und machte sich zum 1. Konsul. Das war das klägliche Ende der französischen Revolution.
Ja, und zugleich die Fortsetzung des kometenhaften Aufstiegs Napoleons, der für seine Kriege natürlich Soldaten brauchte. Da kamen ihm die Polen sehr zu Pass. Im September 1799 also beschloss noch das letzte Direktorium die Bildung einer zweiten polnischen, der sogenannten Donaulegion, für den deutschen Kriegsschauplatz. In lothringischen Metz und Pfalzburg wurden nach und nach knapp 6.000 Gefangengenommene oder aus der österreichischen Armee desertierte Polen zusammengezogen und in 4 Infanteriebataillonen, 4 Schwadronen Kavallerie und einer Kompanie leichter Artillerie zusammengefasst. Kommandeur wurde Dombrowskis engster Vertrauter General Karol Kniaziewicz. Besonders hervorgetan hat sich die polnische Donaulegion in der Schlacht bei Hohenlinden in Oberbayern im Dezember 1800 als Teil der französischen Rheinarmee unter General Moreau.
Im Juni 1800 hat Napoleon die Österreicher bei Marengo vernichtend geschlagen und endgültig aus Italien verdrängt. Im Dezember kam die österreichische Katastrophe bei Hohenlinden. Die Österreicher hatten genug, baten um Frieden, der im Februar 1801 im lothringischen Luenville unterzeichnet wurde. Die polnische Donaulegion wurde daraufhin zu den anderen Polen nach Italien verlegt.
Damit befand sich Frankreich im Frieden mit allen 3 Teilungsmächten Polens und die polnische Sache auf einem Tiefpunkt. 4 Jahre Krieg in fremden Ländern umsonst. Diese deprimierende Einsicht wirkte sich auf die Moral der einst hochmotivierten Polen genauso verheerend aus, wie die zerlumpten Uniformen, der monatelang nicht gezahlte Sold, die miesen Unterkünfte, das lausige Essen. Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr konnte gehen. Aber wohin? Den Soldaten und Unteroffizieren aus dem österreichischen Teil Polens, und die meisten kamen von dort, war als Fahnenflüchtigen die Rückkehr verbaut. Unmut, Desertion, Disziplinlosigkeit machten sich breit an den Standorten der Legion in Turin, Florenz, Pisa, Livorno, Ancona, Mantua, Mailand. Offiziere quittierten den Dienst. Auch General Kniaziewicz machte sich auf den Rückweg auf sein kleines Gut im russischen Teil Polens. Da konnte Dombrowski noch so viel beschwichtigen, trösten, versprechen.
Die Franzosen waren beunruhigt. Es folgte ein monatelanges Hin und Her, bis eine Neugliederung der gut 11.000 Mann in 3 Halbbrigaden erfolgte. Die Lebensbedingungen wurden besser, man trug nach wie vor polnische Uniformen. Das unmittelbare Kommando hatten weiterhin polnische Offiziere, aber der alte Geist der Bürgerarmee wich französischen Reglements und Ritualen einer engen Einbindung in französische Armeestrukturen.
Eine weit verbreitete Überzeugung besagt, bis heute, Napoleon wollte die unbequemen Polen, mit denen er nun nichts mehr anzufangen wusste, nur noch loswerden, und deswegen schickte er sie um die halbe Welt in den Kolonialkrieg nach Saint-Domingue ins heutige Haiti.
In seinen letzten Lebensjahren, die er in der Verbannung auf der Südatlantikinsel St. Helena verbringen musste, behauptete Napoleon seiner Umgebung gegenüber, es sei nicht so gewesen, und bezeichnete alles, was er in Sachen Saint-Domingue unternommen habe, als den größten Fehler seines Lebens. Er hätte nach eigenen Worten die Kolonie in die Unabhängigkeit entlassen sollen, die sich die schwarzen Sklaven gleich nach Ausbruch der Französischen Revolution selbst genommen haben. haben, anstatt die Insel für die französischen Plantagenbesitzer zurückerobern zu wollen.
Ich denke, sehr geehrter Herr Cicielski, wir lassen das Thema Saint-Domingue ruhen, denn die inneren Verhältnisse dort waren sehr verworren und zudem hatten da auch noch die Briten und die Spanier ganz groß die Hände im Spiel. Für unser Thema ist wichtig zu sagen, dass im Mai 1802 die erste polnische Halbbrigade, das waren fast 3000 Mann, und im Januar 1803 die zweite polnische Halbbrigade, auch etwa 3000 Mann, von Livorno aus Richtung Haiti verschifft worden sind. Außerdem wurden dorthin seit Anfang 1800 nach und nach auch 12.000 französische Soldaten verfrachtet. Also es war nicht nur eine polnische Unternehmung, wie man manchmal denkt. Es war ein grausamer kolonialer Dschungelkrieg, in dem das Gelbfieber, Schlangen und Skorpione mindestens genauso viel Tote verursachten wie die Gewehrkugeln. Es war eine grüne Hölle, in der knapp 5000 Polen ihr Leben haben opfern müssen. Etwa 300 kamen zurück, etwa 400 blieben auf der Insel, nachdem sie Anfang 1804 unabhängig wurde. Das war das Ende der polnischen Legionen in Italien, deren Soldaten eigentlich, wie es in unserer Nationalhymne heißt, gehofft haben, auf dem kürzesten Weg von Italien aus Polen die Freiheit zu bringen.
Es stellt sich natürlich die Frage, war es das wert?
Insgesamt haben in den Legionen 35.000 Polen gedient, 20.000 von ihnen sind gefallen. Sie dienten freiwillig, weil sie den Untergang ihrer Heimat nicht hinnehmen konnten und wollten. Sie ergriffen zugleich den einzigen Halm der Hoffnung, der sich ihnen bot, Napoleon. Diejenigen, die die Legionen überlebt haben, sollten schon bald Zeugen sein, wie dieser Napoleon die arroganten und brutalen Teilungsmächte Polens noch einige Male in die Knie zwingt, wie er Berlin, Wien und Moskau erobert, wie er nicht nur die Hoffnung auf Freiheit, sondern die Freiheit selbst bis nach Poznań, Warschau, Krakow, Wilno trägt, den Polen Waffen, aber auch eine eigene Regierung gibt. Aber man muss klar sagen, Napoleon war kein Pole. Der Preis, den er den Polen abverlangt hat, war hoch. Manche Erfahrungen sehr, sehr bitter, die die Polen gemacht haben, aber nicht die im guten Glauben für ihre gerechte Sache kämpfenden Polen tragen dafür die Verantwortung. Nicht sie müssen sich schämen. Die Legionen waren zudem eine wichtige Schule des patriotischen und politischen Engagements, eine wichtige Schmiede polnischer Offizierskader für den weiteren Unabhängigkeitskampf.
Gab es keine andere Wahl?
Natürlich, sich als Pole in österreichischer Uniform im fernen Italien nur und ausschließlich als Tumbes Kanonenfutter verheizen zu lassen.
Es war das Ende der polnischen Legionen in Italien, aber noch lange nicht das Ende des polnischen Kampfes an der Seite Napoleons.
Über die Geschichte der polnischen Legionen haben Joachim Cicielski und Janusz Titzner gesprochen. Wenn Sie mehr zum Verhältnis zwischen den Polen und Napoleon erfahren möchten, finden Sie mehr Hintergründe in dem ganzen Gespräch unter dem Titel Kaisertreu bis zum bitteren Ende auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl. Und das war's auch schon in der heutigen halben Stunde. Aus Warschau einen angenehmen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Linzer. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.